Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia per.
Zip FM,
ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM am Dienstag, den 24. Mai. Zusammengestellt von Radio Dreieckland in Freiburg. Durch die Sendung führt Andreas Reimann. Zehntausende demonstrieren beim Menschenstrom in der Schweiz. Ein Rückblick auf die größte Anti-AKW-Demo der letzten Jahre in der Schweiz. Spaniens Jugend protestiert gegen einen gnadenlosen Kapitalismus. Ein Teilnehmer der Proteste und Platzbesetzungen berichtet im Interview. Die Gebirgsjäger im oberbayerischen Bad Reichenhall feierten wie jedes Jahr ihr Heldengedenken. Dieses Jahr allerdings demonstrierten einige hundert Antifaschisten und Antifaschistinnen gegen diese braune Traditionspflege. Und zum Schluss, wie könnte eine Welt jenseits des Wachstums aussehen? Stimmen vom Attac-Kongress vom Wochenende. Rund 20.000 Menschen demonstrierten am Wochenende im schweizerischen Kanton Aargau nahe der deutschen Grenze unter dem Motto Menschenstrom gegen Atom. Es war die größte Anti-AKW-Demonstration in der Schweiz seit Tschernobyl vor 25 Jahren. Nils Wetzel von Radio Dreieckland wollte von Leo Scherer, einem der Pressesprecher der Menschenstrom-Initiative, wissen, wie es nun mit der Anti-Atom-Bewegung in der Schweiz weitergeht.
Erstmal Glückwunsch zum beeindruckenden Demonstration.
Herzlichen Dank.
Sind Sie denn zufrieden, wie sie abgelaufen ist?
Ja, wir sind sehr zufrieden. Es war ein farbiger, prachtvoller Tag. Das Wetter hat mitgespielt, die ganze Kundgebung ist friedlich verlaufen. Es war aber auch die Entschlossenheit zu spüren, dass diese 20.000 Menschen und viele, viele weitere Schweizerinnen und Schweizer jetzt wirklich aussteigen wollen aus der gefährlichen Atomenergie.
Ihre drei Hauptforderungen war der Ausstieg aus der Atomenergie, keine neuen Atomkraftwerke in der Schweiz zu bauen und die Förderung der erneuerbaren Energien. Am Mittwoch kommt der Schweizer Bundesrat zu einer Atomsitzung zusammen. Glauben Sie, der lässt sich von Ihrer Demonstration beeindrucken?
Ich hoffe schon, dass unsere Regierung sich beeindrucken lässt von unserer Demonstration, aber vor allem, dass sie nicht Erkenntnis- und Realitätsverweigerung macht angesichts der schrecklichen Katastrophe, die in Japan, in Fukushima immer noch im Gang ist. Ich glaube, die Atomtechnik hat sich als viel zu gefährlich jetzt wieder einmal gezeigt und es ist jetzt an der Zeit, diese gefährliche Technologie zu verlassen.
Die Energieministerin Doris Leuthardt hat ja nach Medienberichten den Atomausstieg bis 2040 sich vorgestellt. Konnten Sie mit so einer Entscheidung dann auch leben?
Naja, wichtig ist zuerst einmal, dass überhaupt beschlossen wird, die Schweiz steigt aus der Atomenergie aus. Über die Fristen können wir nachher noch lange miteinander streiten, aber wichtig ist diese grundsätzliche Weichenstellung, denn nur diese entfernt die Blockade, die jetzt immer noch wirkt und die verhindert, dass die erneuerbaren Energien wirklich gefördert werden und dass die Strom- und Energieeffizienz verbessert wird.
Aber was jetzt bisher geplant ist, sieht ja schon ein bisschen aus nach... Wir warten da mal noch 30 Jahre damit und dann halten wir uns noch ein Hintertürchen offen. In der deutschen Politik hatten wir ja was Ähnliches, ne? Einen ziemlich langen angelegten Atomausstieg, der dann auch gleich zurückgenommen worden ist. Jetzt wird die Rücknahme wieder zurückgenommen, aber sind Sie wirklich der Meinung, dass hier vielleicht auch mal was vorangehen könnte?
Ich werde das schon sehr genau beobachten müssen. Natürlich ist es so, dass da Taktiken versucht werden, das irgendwo auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu verschieben und jetzt vordergründig vor den Wahlen, die bei uns im Herbst stattfinden, also den nationalen Wahlen, sich da als Aussteiger zu profilieren und es hinterher dann nicht wirklich zu tun. Da werden wir sehr aufmerksam sein müssen und den Politikern, Politikerinnen sehr genau auf die Finger schauen. Aber ich denke schon, dass es politisch, atompolitisch schon mal ein großer Fortschritt wäre und ist, wenn unsere Regierung mehrheitlich beschließt, Atomenergie ist langfristig keine Option mehr. Das wäre wirklich eine Weichenstellung mal fürs Erste. Und wie ich gesagt habe, wir haben dann in den folgenden Jahren noch Zeit genug, uns darüber zu streiten, wie schnell muss das gehen, was ist das Maß an Unsicherheit, das ja bei jedem Atomkraftwerk vorhanden ist, das noch erträglich ist und wo muss die Grenze gezogen werden, wo man sagt, so jetzt abstellen, es ist zu gefährlich geworden. Das denke ich, werden wir dann später sicher tun müssen.
Wie weit jetzt diese Demonstration schon Einfluss genommen hat oder sich auswirkt politisch, wird man am Mittwoch ja wahrscheinlich schon ein bisschen sehen. Ich denke, auf jeden Fall muss man sagen, ein großer Erfolg für die Anti-AKW-Bewegung. Glauben Sie, dass das jetzt ein Strohfeuer war oder dass sich die Bewegung damit auch weiter konsolidiert und weiter aktiv bleibt?
Ich glaube nicht, dass es ein Strohfeuer war, sondern das war schon der Ausdruck dafür und davon, dass in der schweizerischen Bevölkerung da wirklich ein Stimmungswandel, ein tiefgreifender Stimmungswandel stattgefunden hat und immer noch im Gang ist unter dem Eindruck dieser Atomkatastrophe in Fukushima. Ich denke wirklich, dass das Vertrauen weg ist in die Sicherheit der Atomtechnik, dass wirklich eine breite Mehrheit, Umfragen zeigen 80% an der Bevölkerung, diese Technik jetzt verlassen will.
Leo Scherer, einer der Pressesprecher der Schweizerischen Menschenstrom-Initiative, im Interview mit Nils Wetzel. In Spanien besetzen Tausende, vor allem jüngere Menschen, zentrale Plätze in den großen Städten. Als Vorbild dienen die Proteste in der arabischen Welt. Als Hauptgrund für den Unmut gilt die hohe Jugendarbeitslosigkeit von rund 40%. Umut Saverdi von Radio Z in Nürnberg sprach am Montag mit Matthias, der seit einiger Zeit in Barcelona lebt und an den Protesten dort von Anfang an teilnimmt.
Hallo Matthias, könntest du unseren Zuhörern eine kurze Chronologie der Proteste in Spanien geben?
Also chronologisch hat es angefangen mit diesen Protestcamps. Das ist letzten Sonntag am 15. Mai eine Demonstrationen in 60 Städten in Spanien gab. Die wurden hauptsächlich übers Internet organisiert. Also es gab da Facebook-Gruppen da dazu. Diese Demonstrationen waren entsprechend der Städte extrem groß. In Barcelona waren es zum Beispiel 10.000 bis 12.000 Leute, die da demonstriert haben. In Madrid waren es mehr. Und im Anschluss daran, nach den Demonstrationen, haben sozusagen die Leute beschlossen, dass sie jetzt nicht einfach nach Hause gehen, sondern dass sie jetzt auf den zentralen Plätzen in den Städten ein Protestcamp eröffnen, um halt ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Es war dann unterschiedlich. Also in Madrid wurde nach der ersten Nacht, also sind die Leute eine Nacht auf dem Plaza del Sol geblieben und wurden dann danach geräumt. Das waren ein paar hundert. Das hat aber eigentlich den entgegengesetzten Verlauf dann angenommen, was die Politiker oder die Polizei halt wollte. Es hat dazu geführt, dass die Organisatoren gesagt haben, wir kommen am nächsten Tag wieder, wir führen das Protestcamp weiter. Dementsprechend sind dann Tausende, also 30.000 waren dann am nächsten Tag auf dem Plaza del Sol und haben das Camp wieder aufgebaut. Mehrere Tausende haben dort geschlafen. Am Dienstag oder am Mittwoch hat dann in Madrid die Junta Electoral, also die sozusagen überwacht, dass die Wahlen ordnungsgemäß ablaufen, beschlossen, dass eine Versammlung auf dem Plaza del Sol illegal ist, weil sie von keiner Partei organisiert wird. Es waren diesen Sonntag Regionalwahlen in ganz Spanien. Das hat natürlich dazu geführt, dass noch mehr Leute sich empört haben und das Protestcamp noch mehr Zulauf bekommen hat. Im Gegensatz dazu in Barcelona hat das Camp relativ klein angefangen, mit vielleicht 100 Leuten und ist dann über das Medienecho, das es dann gab, durch die Ereignisse in Madrid extrem angewachsen, sodass es jetzt gegen Ende der Woche und am Wochenende 10.000 bis 15.000 Leute untertags auf dem Camp waren. Was man jetzt sagen kann, in den Medien wurde es immer so dargestellt, das ist eine Bewegung zu den Lokalwahlen, also die Parteien haben alle versucht, da möglichst ihre Pfunde sich da rauszuziehen und haben sich der Protestbewegung angebiedert. Und die Bewegung und die, also Leute auf den Camps haben von Anfang an gesagt, es geht hier nicht um die Wahlen, sondern es geht ums prinzipielle System, wie das in Spanien funktioniert. Und dementsprechend wurde jetzt am Sonntag auch in den meisten Städten beschlossen, dass man mindestens noch eine Woche weiter demonstriert, also weiter kämpft.
Weshalb protestieren die eigentlich und wer sind die Protestierenden?
Die Protestierenden sind zum großen Teil Jugendliche, sind aber nicht nur Jugendliche, es sind auch alte Menschen dabei und Menschen im mittleren Alter, würde ich sagen. Die Gründe sind vielschichtig, würde ich sagen. Also es geht zum einen, das weiß man ja aus der Presse, dass Spanien mit eins der am meisten geschüttelten Länder der momentanen wirtschaftlichen Krise sind. Also es gibt eine Jugendarbeitslosigkeit von bis zu 45%, je nach Region, und 20% Arbeitslosigkeit. Die meisten Jugendlichen entweder studieren noch und wissen aber, dass sie halt nichts finden, oder haben halt dann zwei Studiengänge abgeschlossen zum Beispiel und arbeiten dann 2 Monate in einem Geschäft in der Innenstadt als Verkäufer. Und würde ich sagen, ist einfach gibt es in Spanien einfach ein marodes Parteiensystem. Also es gibt eigentlich nur 2 große Parteien. Es ist die sozialdemokratische PSOE und die konservative PP. Die nehmen sich in Korruption und Vetternwirtschaft nichts. Und es gibt halt ein Wahlsystem, das ich jetzt nicht genau erklären kann, aber das auf jeden Fall dazu führt, dass die Parteien, die mehr Stimmen bekommen, überdurchschnittlich mehr dann Sitze im Parlament oder in den Rathaus bekommen.
Wie steht die Bevölkerung, die jetzt nicht teilnimmt an den Protesten? Wie stehen die zu den Protesten und die Medien genauso?
Die Resonanz der letzten Tage bis jetzt zur Wahl war, dass im Endeffekt der Wahlkampf, der ja im Endspurt lag, kein Thema mehr war, sondern es ging in der gesamten Presse nur noch auf den Titelseiten um diese Protestbewegung. Wie ich schon gesagt habe, die Parteien haben sich versucht anzubiedern und alle Parteien von links bis rechts haben gemeint, sie verstehen. Sie verstehen die Bevölkerung, sie verstehen die jungen Leute, die da protestieren, man muss sie ernst nehmen. Also zum einen muss man sagen, dass wirklich die Beteiligung richtig breit war jetzt an diesen Protesten und viele Leute, die nicht dran teilgenommen haben, die nicht auf den Plätzen vorbeigeschaut haben, aber einfach positiv dem gegenüber eingestellt sind.
Und wie ist die Stimmung in den Protesten?
Ich würde sagen, es ist eine euphorische Stimmung. Es ist, glaube ich, zu spüren, dass es viele Leute gab, die einfach nicht zufrieden waren mit ihrer Situation, mit den Problemen, die herrschen im Land und die sich jetzt zusammengefunden haben. Also es ist eine relativ euphorische Stimmung. Es sind wahnsinnig viele Leute, die sich aktiv an dem Camp beteiligen. Also wenn man jetzt nur allein jetzt schon von der Infrastruktur des Camp in Barcelona anschaut, wie sich das innerhalb der Woche entwickelt hat, ist es der Wahnsinn. Am Anfang waren das halt 3, 4 Pavillons. Mittlerweile gibt es bestimmt 10 Kommissionen, die zu verschiedenen Themen arbeiten, die sich dann zusammentun, das diskutieren und dann auf der Großversammlung mit mehreren tausend Leuten zur Abstimmung stellen. Und momentan ist sozusagen einer der Schlachtrufe, wenn man das so sagen kann, das ist erst der Anfang.
Umut Saverdi sprach mit Matthias, der in Barcelona lebt und an den dortigen Protesten teilnimmt. Wo die Zeit Urlaub macht. So lautete das Motto einer Veranstaltung am vergangenen Samstag. Das hört sich nach gemeinsamem Chillen bei vorzugsweise sonnigem Wetter in herrlicher Landschaft an. Tatsächlich fand diese Veranstaltung zwar in dem alpinen Kurort Bad Reichenhall statt, statt einem Erholungsausflug war allerdings eine Demo mit der Forderung nach Entnazifizierung und Entmilitarisierung Bad Reichenhalls geboten. Ein Bündnis oberbayerischer Gruppen hatte aufgerufen. In den Redebeiträgen wurde vor allem an einer ungestörten Traditionspflege eines Kameradenkreis der Gebirgstruppe e.V. heftige Kritik geübt, die alljährlich ein Gedenken an der Greta-Brücke abhält. Gegenstand dieses Gedenkens sind die Opfer eines Bombenangriffs auf den Kurort und die in Greta gefallenen Gebirgsjäger. Der 70. Jahrestag der deutschen Invasion auf Kreta war Anlass für die Demo des Bündnisses. Michael Liebler von Radio Z sprach am Sonntag mit Ingrid, die am Protest teilgenommen hatte.
Du kommst jetzt gerade von einer Demonstration in Bad Reichenhall. Das Motto der Demo war, wo die Zeit Urlaub macht, für die Entnazifizierung und Entmilitarisierung Bad Reichenhalls. Wie viele Leute waren denn da? Wie war dein Eindruck?
Oh, es waren etwa knapp über 200, würde ich sagen. Wenn man die Polizei mitzählen würde, wären es doppelt so viel. Dadurch war dann der Zug doch recht mächtig und kräftig. Waren überwiegend junge Leute, also schon so zwei Drittel, drei Viertel. Passanten haben sich eher nicht angeschlossen, muss man sagen. Es waren schon überwiegend Zugereiste, die da demonstriert haben.
In einem Bericht im Internet gab es den Vorwurf, in Bad Reichenhall herrsche ein reaktionäres Klima. Konntest du diesen Eindruck gewinnen? Das kommt mir doch ein bisschen sehr verallgemeinernd vor.
Sowas ist natürlich immer verallgemeinert, aber ich hatte diesen Eindruck ehrlich gesagt schon auch. Bad Reichenhall ist eine Kurstadt, wo die Gebirgsjäger eine große Kaserne haben. Es ist eine sehr, also auch militärische Tradition vorhanden, die man auch merkt, finde ich. Ja, und ansonsten war es natürlich polizeilich besetzt, als wir da angekommen sind. Also wir hatten schon den Eindruck, da einer reaktionären Kultur gegenüberzustehen, das muss man so sagen.
Anlass der Demonstration ist ja eben auch die Präsenz der Gebirgsjäger dort, respektive deren ungebrochene Tradition seit dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, der Anlass der Demonstration war im Grunde der 70-jährige Jahrestag des Überfalls auf Kreta, den die Gebirgsjäger aus Bad Reichenhall mitgetragen haben. Damals hat die Wehrmacht Kreta überfallen und in der Folgezeit, als die Kreta auch Widerstand geleistet haben, für jeden gefallenen oder verwundeten Wehrmachtssoldaten 10 Menschen aus Kreta umgebracht. Das heißt, sie haben sehr viele Zivilisten und Zivilistinnen ermordet. Das ist vor 70 Jahren passiert. Seitdem gibt es eine relativ ungebrochene Tradition innerhalb der Gebirgsjäger, diesen Überfall auf Kreta zu feiern. Jährlich um dieses Jubiläum findet eine Gedenkveranstaltung für die gefallenen, nicht Kreta, sondern eben die gefallenen Gebirgsjäger in Bad Reichenhall statt. Und es gibt dort auch eine Brücke, die ist in den 60er Jahren gebaut und eingeweiht worden, die heißt bis heute Kreta-Brücke, woran man schon diese ungebrochene Tradition erkennen kann.
Und das heißt nicht, das ist ein Denkmal für die Kreta, diese Brücke?
Nein, das ist ein Denkmal an diesen heroischen Kampf der Wehrmacht, bei dem eben viele von den Gebirgsjägern gestorben sind. Und deren gedenkt man dort alljährlich. Deswegen waren wir dort, weil wir gegen diese Art der Erinnerungskultur Einspruch einlegen wollten, und zwar lautstark.
Es gab auch eine Rede eines ehemaligen Schülers einer Schule in Bad Reichenhall, der so ein bisschen Anekdötchen aus der Schulzeit erzählt hat. Was hatte denn das da verloren?
Ja, er hat erzählt von seiner politischen Sozialisation, die beispielsweise damit begann, dass er im Schulunterricht erfahren hat, im Physikunterricht in einer Vertretungsstunde von der Vertretungslehrerin, die sozusagen diesen Moment genutzt hat, um mal wichtige Dinge an die Schüler zu vermitteln, dass die KZs doch eigentlich erst nach dem Krieg gebaut worden seien, und zwar von den Amerikanern, um das Dritte Reich zu verunglimpfen. Der Deutschlehrer hat in der Kollegstufe einen Text besprechen lassen, wo die Schüler sich damit auseinandersetzen mussten, dass doch die Neger, wie sie da auch genannt wurden, alle durchwegs einen niedrigeren IQ hätten als die weiße Bevölkerung.
Jetzt muss ich kurz zwischenfragen, das war 1960.
Das könnte man denken. Ich würde sagen, der Redner war vielleicht Mitte 20, Ende 20 sowas. Und ein Vorfall, den er noch erzählt hat, der stammt aus dem Jahr 2003, ist also noch nicht so lang her, als an dieser Schule im Rahmen einer deutsch-französischen Partnerschaftsveranstaltung aus Versehen die erste Strophe des Deutschlandliedes gespielt wurde und der Rektor es noch nicht mal für nötig hielt, sich zu entschuldigen. Also es ist noch nicht so lang her, 8 Jahre.
Sind denn diese Leute, die da in Bad Reichenhall das Heldengedenken hochhalten, aus deiner Sicht jetzt ein bedauerliches Relikt aus einer Zeit, die ich jetzt mal so in den 60ern zum Beispiel verorten würde, in der man von der Schuld der Wehrmacht, jetzt hier insbesondere der Gebirgsjäger, nichts wissen wollte? Oder würdest du sagen, dass es eigentlich immer noch die Art in der Geschichte hier in Deutschland gesehen wird?
Geschichte in Deutschland, so würde ich das nicht verallgemeinern mit Sicherheit. Ich würde schon sagen, dass also so konservativ ich auch häufig die Geschichtsschreibung zum Thema Faschismus gerade in neuerer Zeit wieder finde. würde ich sagen, so eine gewisse Aufarbeitung, die doch spätestens mit den 68ern bei uns eingesetzt hat, ist in vielen oberbayerischen Marktgemeinden einfach gar nicht angekommen. Also muss man auch wissen, Bad Reichenhall ist auch so ein Fall. Die letzte linksgerichtete Demo fand dort offenbar im Jahr 68, meine ich, statt eben von so ein paar APO-Aktivisten, die damals schon gegen die Benennung der Brücke als Kreta-Brücke demonstriert haben, und seitdem gab es dort keine Präsenz mehr. Es ist ein Relikt, das aber eine Kontinuität bewusst auch pflegt. Also da ist, wie ich meine, eine gefährliche Kontinuität auch vorhanden.
Ich erlaube mir mal, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Du hast selbst eine Zeit lang in Berchtesgaden gelebt. Du weißt ein Stück weit, von was du sprichst. Jetzt mal Hand aufs Herz. Hilft denn das da, dann an so einem Ort zu demonstrieren, oder ist es nur reine Verzweiflung?
Also mir hat es auch wegen dieses persönlichen Bezugs große Freude gemacht, und zwar auch deswegen, weil dann doch viele junge Menschen, nicht so sehr aus Bad Reichenhall selbst, aber zum Beispiel aus dem Berchtesgadener Land, auf der Demo waren. Also da hat eine Band gespielt, die selber gesagt haben, sie wohnen auch hier in der Gegend, die ganz klar so eine linke Subkultur auf die Straße getragen haben. Also ich habe mich sehr gefreut, dass es da auch Anknüpfungspunkte gibt in Oberbayern selbst. Also die Demo ist auch von Oberbayern organisiert worden. Also diese oberbayerische Kultur auch ja von der anderen Seite zu erleben, hat mir große Freude gemacht.
Michael Liebler im Gespräch mit Ingrid, einer Teilnehmerin der Demo am Wochenende im oberbayerischen Bad Reichenhall. Über 2500 Menschen diskutierten am Wochenende in Berlin über eine Welt jenseits des Wachstums. ATTAC hatte zu einem Vernetzungskongress in die Technische Universität der Hauptstadt geladen. Von der Atomkatastrophe in Japan über Klimawandel und Energiekrise bis zur Weltwirtschaftskrise und der wachsenden sozialen Ungleichheit weltweit, den Menschen sei klar, dass die globalen Krisen keine Betriebsunfälle sind, sondern im System selbst wurzeln. So kommentierte ATTAC das große Interesse an dem Kongress. Stefan Zimmer von der Radiokampagne Berlin war vor Ort und hat sich am Ende unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern umgehört, was sie mitnehmen konnten und wo sie die nächsten Schritte sehen. Vom selbstgemachten Brotaufstrich bis zur direkten Demokratie.
Na, ich glaube, dass diese ganze Diskussion, die hier angestoßen worden ist durch den Begriff Postwachstum, dass es da gar nicht so sehr darum geht, ob wir jetzt sagen, muss irgendwas noch wachsen oder nicht, sondern es geht erstmal darum, dass das einen Aufhänger bietet, überhaupt Diskussionsfreiräume zu schaffen und wirklich die Art und Weise, wie wir leben und produzieren, radikal in Frage zu stellen, zu überdenken, gemeinsam auszuhandeln. Und das ist ein bisschen angeklungen in diesem Prozess. Es gibt ganz viele praktische Alternativen, die heute schon gelebt werden. Und es geht darum, diese praktischen Erfahrungen vor Ort lokal zu unterstützen, zu vernetzen und ja, dann gemeinsam einfach in einer Vielfalt irgendwie die andere Welt herbeizuführen, die wir wollen.
Ich meine, wir sind eine Konsumgesellschaft und es wird auch schwierig sein für Leute, die in sozialen Bewegungen wirklich aktiv sind, sag ich mal, autonom zu leben oder wirklich nicht zu konsumieren. Von daher muss man halt wirklich gucken, wo kann man Konsum für sich selber einschränken oder besser gesagt Alternativen finden, wie man sich in Kollektive, unter Freunden, unter den Studenten zusammentreffen kann und so Kleinigkeiten machen kann, wie zum Beispiel ein Aufstrich-Kollektiv, dass man nicht Aufstriche, die super einfach selber gemacht sind, einkaufen muss, sondern gucken kann, wo kann man Alternativen finden, das wirklich in sein eigenes, privates Leben, in sein Umfeld mit einfließen zu lassen und nicht nur zu diskutieren, was kann denn die Politik machen, was kann denn, weil das sind alles Prozesse, die sehr, sehr langsam vorangehen. Und sein eigenes Leben kann man theoretisch sehr einfach, wenn man das Wissen dazu hat, umstellen. Und wenn das mehr Leute beachten würden, würden die Prozesse auf der globalen Ebene und auf der politischen Ebene auch viel schneller vorangehen.
Also ich denke, dass ich als nächstes bei mir selber ansetzen muss, weil ich kann das System nicht verändern, und wenn ich da verändernd eingreifen will, dann muss ich selbst erstmal wirklich das leben, was ich weiß und was ich anstrebe. Eine Gemeinschaft gründen, die gut leben, vorlebt, so wie das beschrieben wurde von den Bolivianern.
Also diese Buen Vivir-Vorstellungen von den Lateinamerikanern ist auch ein Versuch, eine Konkretisierung von diesen zukunftsfähigen Modellen.
Mir wird eben klar oder eben noch deutlicher, dass man eben vieles auch gar nicht auf Verantwortlichkeiten von Regierungen und so weiter abschieben kann, sondern dass man wirklich ganz persönlich sich dafür einsetzen muss, dass sich etwas ändert und eben, was man schon so an entweder an Überzeugungen hat oder dazu gewonnen hat, dass man das eben auch offensiv immer wieder vertritt und in die Öffentlichkeit bringt, damit so ganz allmählich so ein Prozess der Veränderung stattfindet.
Ich denke, wo man ansetzen muss, ist bei uns im Norden. Und der wichtigste Schritt ist, bei uns dafür zu sorgen, mehr partizipative Demokratien zu kriegen, mehr direkte Demokratie und damit mehr Kontrolle. Das ist der wichtigste Schritt. Ich bin der Meinung, dass auf lange Sicht gesehen die repräsentative Demokratie, so wie sie jetzt verfasst ist, die Funktion nicht erfüllt, uns ein sozial gerechtes Leben hier zu ermöglichen. Das muss anders organisiert werden. Ich habe da keine Vision, aber ich denke, der erste Schritt ist zu sagen, wir brauchen zum Beispiel mehr Kontrolle durch direkte Demokratie der Parlamente.
Ich finde, es sind bestimmte Fragen so ein bisschen zu wenig zum Zuge gekommen. Es kam immer nur mal wieder ab und zu hoch. Und zwar halt die Frage, wollen wir einen Systemwechsel oder wollen wir innerhalb des Systems was verändern? Und ich glaube, da ist es noch viel Diskussionsbedarf, eher der noch weitergeführt werden muss. Und da eben die Frage, wie dringlich ist es oder was ist dringlich? Ist es die ökologische Frage, die dringlichere? Ist die soziale Frage, die dringlichere? Und das muss noch weiter diskutiert werden.
Zum Beispiel die Frage, die gerade im letzten Podium nochmal ganz deutlich gestellt wurde, ob es uns gelingen kann, mit dieser ganzen Begrifflichkeit, hinter der natürlich auch Inhalte stehen, der Transformation, die herrschenden Klassen, die herrschenden Eliten, das internationale Kapital zu entmachten, beziehungsweise ob die überhaupt bestimmte Entwicklungen zulassen und ab einem bestimmten Zeitpunkt eben so dagegen halten, dass das alles nichts bringt. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich glaube, dass es nicht genügend intensiv diskutiert wurde. Vor allen Dingen von all denjenigen, die sich auf eine, sagen wir mal, sanfte Art der Transformation einlassen wollen. Und das sind doch sehr viele. Aber unzufrieden bin ich trotzdem nicht. Wie gesagt, es gab auch für mich einige neue Entwicklungen, vor allen Dingen durch die Eingangsreferate von Shiva und Acosta, dann aber auch durch Martinez, Esmeralda Martinez, die deutlich gemacht hat, dass heute, und das ist ein Unterschied zu früher, wesentlich stärker indigene Elemente in die gesamte Diskussion, in das Denken mit eingeführt werden. Und vielleicht noch ein letzter Satz, was Welzer gestern gesagt hat über die Implantation unserer mentalen Infrastruktur, das fand ich also auch sehr interessant und da kann man bestimmt auch noch eine ganze Menge draus machen.
Heute ist in einer Forumsdiskussion ein schöner Schlusssatz gefallen, die großen Strukturen verändern, damit die kleineren Strukturen sich zu neuen Formen verbinden können. Es wäre schön, wenn die Einsicht greift, dass durch den Leidensdruck, durch den sich alles verändert und nur durch den wir anschwellenden Boxgesang sehen, der sich jetzt so in eine Vergrünung der Gesellschaft hinein auswirkt, dass wir diesen Leidensdruck ein wenig abkürzen können und dass wir Staat nicht ohne die Menschen machen können, aus denen er besteht. Und das heißt auf die Dauer nichts anderes als direkte Demokratie durch Volksabstimmung.
Was sicherlich schwierig ist, jetzt konkrete Aktionen daraus abzuleiten. Und da hat mir geholfen, dieser Ansatz zu sagen, wenn du in deinem Umfeld was machst, in deiner kleinen politischen Gruppe auch was machst und immer wieder versuchst, den Bezug zum Gesamten zu ziehen und das auch nach außen zu tragen, dann hilft auch das Kleine, weil ansonsten ist so diese, so der Pessimismus angesichts von irgendwelchen Katastrophismus wurde gesagt, Theorien haut einen leicht runter, aber mit diesem Wissen im Hintergrund ist es eine Bestärkung und ich habe auch sehr, sehr viel hier gelernt.
Also es wurde ja auch am Ende nochmal so schön gesagt, dass es irgendwie also der erste Kongress ist, wo vielleicht Leute aus verschiedenen Bewegungen und auch aus verschiedenen Richtungen zusammenkommen und dass es halt noch nicht wirklich diesen nächsten Schritt gibt für alle. Und dass es halt vielleicht einfach weiterhin einzelne Bewegungen sind, die dann einzelne Ziele verfolgen können. Aber es halt noch nicht die Antwort gibt. Das ist halt, ja.
Stefan Zimmer sammelte Stimmen auf dem Berliner Vernetzungskongress von ATTAC über eine Welt jenseits des Wachstums. Und damit sind wir am Ende von ZIPFM, das heute von Radio Dreieckland in Freiburg zusammengestellt wurde. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Reimann. ZIPFM kommt morgen am Mittwoch von der Wüstenwelle aus Tübingen. Bis dahin, tschüss und einen schönen Abend.